Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Und schon wieder ein Rekord bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Fast 34.000 neue Fälle und 813 Tote. Zahlen, die immer erschreckender werden. Viele hoffen nun auf die Impfangebote. Voraussichtlich am Montag wird der Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer europaweit zugelassen. In Berlin und Brandenburg wird dann aber nicht gleich am nächsten Tag großflächig geimpft. Schon rein logistisch ist das unmöglich. Wann und wie es dann aber losgehen könnte in Brandenburg, das hat Gesundheitsministerin Nonnemacher auf einer Videopressekonferenz erläutert. RBB-Reporterin Amelie Ernst war zugeschaltet.
Am 27. Dezember soll es losgehen mit den Impfungen in Brandenburg. Zuerst soll ein mobiles Impfteam, bestehend aus einem Arzt oder einer Ärztin und zwei medizinischen Assistenten, ein Pflegeheim im Kreis Oberspreewald-Lausitz aufsuchen, so Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
Für uns war natürlich ausschlaggebend, dass wir gerne eine Einrichtung aus dem besonders belasteten Süden mit aufnehmen wollten.
Das Pflegeheim sei bereits kontaktiert worden und die Impfbereitschaft sei groß, bestätigt Sigurd Heinze, der Landrat im Kreis Oberspreewald-Lausitz, in der Videopressekonferenz.
Da sollte man also nicht in den Vordergrund stellen, dass es da durchaus auch Menschen gibt, die Bedenken haben. Der Großteil der Menschen möchte das.
19 der 38 Pflegeeinrichtungen in Oberspreewald-Lausitz seien bereits von der Pandemie betroffen, so Heinze. Die Zeit drängt also. Ab dem 4. Januar können Brandenburgerinnen und Brandenburger, die 80 Jahre oder älter sind, dann auch telefonisch einen Termin in einem der ersten beiden Brandenburger Impfzentren in Potsdam und Cottbus vereinbaren. Dabei werde genau darauf geachtet, dass nicht auch andere versuchten, Termine zu blockieren, sagt Peter Noack, der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung.
Es erfolgt dann, wenn er zur Impfung kommt, im Impfzentrum eine Überprüfung des Anspruchs und sollten hier durch den Bürger nicht die richtigen Angaben gemacht worden enthalten, muss er damit rechnen, im Impfzentrum nicht geimpft zu werden, weil wir werden uns strikt an diese Priorisierung halten müssen.
Weitere Gruppen sollen dann im Januar und Februar nach und nach angesprochen werden, je nachdem, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht.
Bald kommen sie also, die Impfangebote in Brandenburg, aus Potsdam, berichtete Amelie Ernst. Und auch in Berlin soll es so schnell wie möglich die Impfkampagne geben. Der Senat rechnet mit der ersten Impfstofflieferung am 25. oder 26. Dezember, also pünktlich zu Weihnachten. Das erfuhr der RBB aus gut informierten Kreisen. Unser landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel hat die Details.
Wie viel Impfstoff in der ersten Lieferung enthalten sein wird, ist nach RBB-Informationen bislang unklar. Die Hersteller hatten zuletzt immer wieder die Mengen nach unten korrigiert. Die Verwaltung von Gesundheitssenatorin Kaleitsche rechnet mit zunächst bis zu 585.000 Impfdosen. Bereits am Montag sollen die 6 Berliner Impfzentren von den zuständigen Amtsärzten abgenommen werden. Die ersten Impfungen sollen dann voraussichtlich am 27. Dezember vorgenommen werden. Höchstwahrscheinlich zunächst durch die 29 Impfteams, die laut Kassenärztlicher Vereinigung bereitstehen. Sie sollen, wie nun vom Bund in einer Rechtsverordnung geregelt, umgehend die über 80-Jährigen sowie die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen und Einrichtungen für geistig behinderte Menschen impfen. Auch das Personal dieser Einrichtungen soll mitgeimpft werden, genauso wie parallel die Mitarbeiter der Krankenhäuser. Erst danach folgen weitere Bevölkerungsgruppen mit der Priorität auf Alter und Gesundheitszustand. Das Berliner Corona-Behandlungszentrum in der Messe bleibt derweil in Reserve. Hier laufen die Schulungen für das Personal, das im Fall der Fälle eingesetzt werden kann. Darunter sind auch Medizinstudierende und Auszubildende in medizinischen Berufen. Die Klinik soll laut RBB-Informationen mit 5 Tagen Vorlauf einsatzbereit sein.
Soweit Sebastian Schöbel. Und diese Notklinik könnte sehr bald eine wichtige Rolle spielen. Denn Berlin hat Brandenburg in der Corona-Krise Hilfe angeboten. Immer mehr Krankenhäuser in der Mark kommen ja an ihre Grenzen, gerade in der Lausitz. Nun wurden viele Corona-Patienten in die Hauptstadt bereits verlegt. RBB-Reporter Rico Hergner über die organisatorische Herausforderung für das medizinische Personal.
Die Corona-Lage sei dramatisch, so der Chef des Cottbuser Teamklinikums, Götz Brodermann.
Wir sind am Rande der Kapazitäten. Wir haben das Klinikum auf ein absolutes Minimum der Notfallversorgung reduziert und können die knapp aufrechterhalten.
Einen großen Teil der Patiententransporte übernahm die Johanniter Unfallhilfe. Oft sind es freiwillige Rettungssanitäter, die die Verlegung der Patienten möglich machen. Denn auch bei den Johannitern ist immer öfter Personal infiziert. Dazu Johanniter Regionalvorstand Andreas Berger-Winkler.
Natürlich haben wir auch mit unseren Ausfällen zu kämpfen, aber am Ende können wir es auch nicht beeinflussen alleinig. Wir hoffen einfach, dass es mit der Impfung losgeht und dass wir halt vor allem unsere Helfer, auch das medizinische Personal, mit zuerst impfen können.
Die Patientenverlegung soll Platz schaffen in den Lausitzer Kliniken. Voraussichtlich Platz für die Tage bis zum Weihnachtsfest. Wie es danach weitergeht, ist noch völlig offen. Denn es fehlt an medizinischem Personal. Dazu noch einmal der Cottbuser Klinikchef.
Sie können so viele Betten bauen, wie Sie wollen. Sie können so viele Beatmungsgeräte kaufen, wie Sie wollen. Aber Sie brauchen die Menschen, die versorgen. Und um einen Covid-Patienten zu versorgen auf Normalstation, brauchen Sie das Dreifache an Personal wie sonst.
Nach Meinung des Cottbuser Klinikchefs müssen ab dem Jahreswechsel Lausitzer Patienten dann voraussichtlich in noch freie Kliniken nach Norddeutschland verlegt werden.
Die Lage bleibt also extrem angespannt in den südbrandenburgischen Kliniken, Rico Hergner berichtete aus Cottbus. Themenwechsel. 4 Jahre ist er jetzt her, der Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz. Am 19. Dezember 2016 fuhr der radikale Islamist Anis Amri mit einem LKW mitten rein in den Weihnachtsmarkt. 12 Tote, viele Verletzte gab es und ein Schock für die Sicherheitsbehörden. Seitdem ist viel passiert. Berichte, Kommissionen, Untersuchungsausschüsse. Innensenator Geisel hat jetzt eine Hochglanzbroschüre mit Folgerungen präsentiert. 40 Seiten, Überschrift Berliner Plan zur Bekämpfung von islamistischer Radikalisierung und Terrorismus. RBB-Reporter Christoph Reinhardt war bei der Präsentation dabei.
Auf 4 Buchstaben dampft der Innensenator sein sogenanntes Safe-Konzept ein. S wie schützen, A wie aufklären, V wie vorbeugen und E wie eindämmen. Ein Papiertiger, so kritisierte prompt CDU-Fraktionschef Dregger. Das Konzept enthalte nichts Neues. Eine sehr gute Schablone dessen, was schon praktiziert werde, urteilt die Gewerkschaft der Polizei etwas freundlicher. Und eigentlich sieht es der kritisierte Innensenator ähnlich, als aktuelle Zusammenfassung dessen, was die Sicherheitsbehörden durch den Anschlag lernen mussten.
Ja, der Anschlag vom Breitscheidplatz hat uns damals kalt erwischt.
Die Sicherheitsbehörden seien nicht gut aufgestellt gewesen. Zu wenig Personal, zu schlechte Ausstattung. Aber der Hauptgrund, warum der Anschlag geschehen konnte,
mit dazu beigetragen hat unzureichende und fehlende Kommunikation zwischen den Sicherheitsbehörden.
Um vorzuführen, wie er sich das besser vorstellt, hatte Geisel die Chefs der wichtigsten Behörden zur Vorstellung des Safe-Konzepts gleich mitgebracht. Polizei, Verfassungsschutz, Feuerwehr und das Landesamt für Einwanderung sollen sich gemeinsam zuständig fühlen und sich nicht auf ihre eigenen Aufgaben beschränken, wie zum Beispiel der Berliner Verfassungsschutz, der zwar auch die Lieblingsmoschee des späteren Attentäters observierte, aber zu den Ermittlungen gegen Amri nichts beisteuerte. Verfassungsschutzchef Fischer drückte das neue Selbstverständnis so aus.
Wir verstehen uns hier nämlich ausdrücklich als Dienstleistungs- und Amtshilfebehörde.
Und der Direktor des Landesamts für Einwanderung, Mazanke, will weg vom Selbstverständnis einer Behörde, die Aufenthaltserlaubnisse erteilt oder auch nicht, sondern als Sicherheitsbehörde.
Wir wollen, dass nur Menschen bei uns bleiben, die keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen. Insofern sind wir Sicherheitsbehörde und betreiben auch Gefahrenabwehr.
Das neue Landesamt hat zum Beispiel ein eigenes Referat für Terrorbekämpfung und Extremismus. Das Landeskriminalamt hat sogar eine ganze Abteilung ausschließlich für islamistischen Terrorismus aufgebaut, berichtet Polizeipräsidentin Slowik.
Ein besonderer Gewinn, wenn es realisiert ist, ist das Antiterrorzentrum in der Ringbahnstraße. Auswertung, Analyse und dann die Umsetzung in operative Maßnahmen finden statt an einem Ort in ganz engem Austausch.
Die Umsetzung des Plans ist allerdings kein Selbstläufer. Der Bau in der Ringbahnstraße hat sich verzögert. Wahrscheinlich erst 2022 oder 2023 werden dort alle Platz finden.
Der Kampf gegen islamistischen Terror ist also ein Langstreckenlauf. Christoph Reinhardt informierte. Tesla in Grünheide. Mit dem Werk des US-Elektroautoherstellers sind große Hoffnungen verbunden. Im Sommer soll in den Hallen die Produktion beginnen. Doch Tesla könnte unter Zeitdruck geraten, denn die Bauarbeiten wurden jetzt vorerst gestoppt. Grund ist, dass Tesla eine Sicherheitsleistung bisher nicht gezahlt hat. RBB-Reporter Philipp Barnstorff hat die Einzelheiten.
Vor etwa 3 Wochen hatte das Landesumweltamt Tesla per vorzeitiger Genehmigung erlaubt, eine Lackiererei zu bauen und weitere Bäume zu roden. Allerdings unter der Bedingung, dass Tesla 100 Millionen Euro als Bankbürgschaft hinterlegt, falls die endgültige Genehmigung ausbleibt und die Bauschritte wieder rückgängig gemacht werden müssen. Dieses Geld hat Tesla bisher nicht gezahlt, sodass das Landesumweltamt die Bauarbeiten gestoppt hat. Tesla hat nun bis zum 4. Januar Zeit zu zahlen. Ist das Geld dann nicht da, will das Landesumweltamt seine beiden vorzeitigen Genehmigungen endgültig zurückziehen. Das geht aus Dokumenten des Landesumweltamtes hervor. Tesla wollte sich zu dem Vorgang nicht äußern.
Vorerst Baustopp auf der Tesla-Baustelle in Grünheide. Philipp Barnstorff fasste zusammen. Und jetzt noch ein kleiner weihnachtlicher Ausflugstipp zum Wochenende. Der Pritzwalker Ortsteil Seefeld ist eigentlich ein ganz normales, unauffälliges Prignitzer Dörfchen. Aber kaum naht die Weihnachtszeit, da laufen die rund 280 Seefelder so richtig zur Hochform auf. Da wird in den Vorgärten gewerkelt und geschmückt, was das Zeug hält. Und da herauskommt eine glitzernde und funkelnde Weihnachtswelt. RBB-Reporterin Britta Streiter hat sich verzaubern lassen in Seefeld und traf auf begeisterte Besucher.
Wir sind extra, haben Oma eingeladen und jetzt wollen wir uns die Beleuchtung hier angucken.
Wunderbar, ist so eine Augenweide, ne?
Affengeil. Wir waren vorige Woche schon mal hier und jetzt wollten wir extra mit dem Enkelkind hierher fahren, weil der total begeistert ist. Die Arbeit und die Mühe, was da drin steckt, also das ist faszinierend.
Auch Martin und Emi, beide 7 Jahre alt, sind begeistert.
Ich finde das schön, wie die alle die Zäune geschmückt haben.
Da sind sogar Schlittenhunde mit bei. Also ich liebe das Dorf, weil das hier so schön ist.
Büsche, Bäume, Eingänge, Dächer, fast alles funkelt in der Dorfstraße in weihnachtlichem Lichterglanz. Begonnen hat der ganze Wahnsinn, als Kerstin Biermann nach Seefeld zog, in der Weihnachtszeit ganz groß auffuhr und Maßstäbe setzte.
Ja, das sind so 7000 LEDs, 15 Netze und das noch und das noch. Da kommt noch mehr nächstes Jahr.
Da mussten die Seefelder schon mithalten, meint Heike Fuchs.
So ein kleiner interner Wettbewerb ist das. Von Jahr zu Jahr hat sie's aufgebaut. Da guckt man immer schon vorher ein bisschen rum, ah, der hat eine Lichterkette mehr. Dann ist nächstes Tag, zack, die nächste Lichterkette da auch mehr.
In Seefeld werden zu Weihnachten eben keine Kosten und Mühen gescheut, sagt Ortsvorsteherin Heike Mennecke.
Weil es Spaß macht, weil es schön ist für die anderen auch, die gucken. Es ist doch schön, zur Weihnachtszeit ein bisschen Stimmung zu verbreiten.
Es gibt in Seefeld auch einen rührigen Verein, die Tümpelkröten, die eigentlich ein großes Lichterfest organisieren wollten. Doch das musste wegen Corona abgesagt werden, sagt Heike Fuchs.
Wir haben es vorher das erste Mal gemacht, wollten es ein bisschen größer machen und nicht, aber nächstes Jahr können Sie wohl wissen, wo wir es doppelt und dreifach nach.
Das klingt ziemlich entschlossen, oder? RBB-Reporterin Britta Streiter hat sich die weihnachtliche Lichterpracht in dem kleinen Ort Seefeld bei Pritzwalk angeschaut. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auch als Podcast.
Inforadio Podcast.